Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Vor der Entscheidung über die Zulassung in der EU gibt es weiter Diskussionen über den Corona-Impfstoff von AstraZeneca. Dabei geht es jetzt auch um die Frage der Wirksamkeit, die nach Berichten womöglich nicht quer durch alle Altersgruppen gegeben ist. Dem widersprach der britisch-schwedische Konzern mit Hinweis auf neue Daten. Morgen muss sich AstraZeneca im Streit um die vereinbarten Lieferungen erneut der EU-Kommission stellen.
Ärger am laufenden Band. Der Impfstoff von AstraZeneca könnte sich für Ältere nicht gut eignen, berichten Medien. Eine Hiobsbotschaft, denn das Mittel soll wohl am Freitag in der EU zugelassen werden. Das Gesundheitsministerium in Berlin hält die Berichte für nicht belastbar. In London erhält der britisch-schwedische Hersteller Beistand.
Es ist falsch. Wenn man sich die Analysen unserer Aufsichtsbehörden für Arzneimittel und weiterer Experten anschaut, dann belegen sie klar, dieser Impfstoff hat eine sehr hohe Wirksamkeit. Sowohl bei unter 65-Jährigen als auch bei Älteren. Doch selbst wenn das Mittel wirkt, ist da das andere Problem. Anfang Februar will AstraZeneca wohl an die EU liefern, aber nicht die zugesagte Menge. Großbritannien aber, wo das Mittel schon geimpft wird, bekommt seine Bestellung offenbar. AstraZeneca produziert auch in Deutschland. Berlin droht mit Ausfuhrkontrollen.
Hier geht es nicht um EU first, hier geht es um Europe's fair share, also den fairen Anteil. Und deswegen macht aus meiner Sicht es Sinn, dass wir eine Exportbeschränkung haben. Heißt also, dass Impfstoffe, die Europäische Union verlassen, eine Genehmigung brauchen, damit wir zumindest mal wissen, was in Europa hergestellt wird, was Europa verlässt.
Der Fall AstraZeneca zeige ganz klar, die Regierung müsse mehr Druck machen, sagt die FDP und fordert einen Impfgipfel mit den Pharmafirmen.
Für uns stellt sich also die Frage, wann endlich der Impfgipfel kommt, damit Bund, Länder, Landkreise, der niedergelassene Bereich und die Pharmaindustrie darüber beraten, wie das Impfen beschleunigt werden kann, logistisch und von den notwendigen Impfdosen. Gerade jetzt diese Unklarheit mit AstraZeneca muss aufgeklärt werden.
Erklärungen von der Kanzlerin zur Krisenstrategie verlangen die Grünen im Bundestag in dieser Woche, weil die grundlegenden Entscheidungen ins Parlament gehörten.
Deswegen ist es eine Unverschämtheit, dass Frau Merkel nach der MPK und vor so schwierigen Entscheidungen, wo wir gemeinsam stehen, eine Regierungserklärung im Parlament verweigert.
Dass bei AstraZeneca die Lieferung stockt, befeuert die Kritik am Krisenmanagement der Regierung. Eine geringere Wirksamkeit bei Älteren hätte Folgen für die Impfstrategie. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich schon mal fürs Wochenende zum Telefonat verabredet, wenn die Europäische Arzneimittelbehörde EMA über die Zulassung für AstraZeneca entschieden hat.
Und hier die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Dort wurden binnen 24 Stunden 6.408 neue Corona-Infektionen erfasst. Das sind fast 5.000 weniger als vergangenen Dienstag. Dazu wurden laut RKI innerhalb eines Tages 903 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Kanzleramtschef Braun hat mit einem Vorstoß, die Schuldenbremse umzubauen, eine heftige Diskussion ausgelöst. Im Handelsblatt plädierte Braun dafür, die Schuldenbremse wegen der Corona-Krise für eine begrenzte Zeit auszusetzen und dafür das Grundgesetz zu ändern. Widerspruch kam aus der Union. Zustimmung signalisierten Grüne und Linkspartei. Bundesfinanzminister Scholz, SPD, sprach von einem interessanten Vorschlag, wies aber auf hohe gesetzgeberische Hürden bei der Umsetzung hin.
Im Kanzleramt laufen alle Fäden zusammen in der Corona-Politik. Dazu gehören offenbar auch Überlegungen zum Umgang mit den enormen Kosten der Pandemie. Der Chef des Kanzleramts, Helge Braun, hält in einem Gastbeitrag im Handelsblatt weitere Schulden für unausweichlich. Die Schuldenbremse ist in den kommenden Jahren auch bei ansonsten strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten. Braun schlägt vor, die seit 2009 im Grundgesetz festgeschriebene Begrenzung der Neuverschuldung anzupassen. Empörung in seiner eigenen Fraktion, die stets auf die Schuldenbremse pocht.
Es ist nicht meine Position, es ist nicht die Position unserer Haushalts- und Wirtschaftspolitiker und es ist auch keine mehrheitsfähige Position in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
Mit knapp 180 Milliarden Euro Neuverschuldung kalkuliert der Bund 2021. Zum zweiten Mal in Folge eine Ausnahmeregelung von der Schuldenbremse. Die SPD, die den Finanzminister stellt und von einer Rückkehr zu den Regeln ausgeht, gibt sich verwundert.
Ich weiß nicht, ob das innerhalb der CDU-CSU so abgesprochen ist, ob vom Kanzleramt eine komplett neue Einschätzung aus der Sicht der Union auf die Schuldenbremse erfolgt.
Die FDP interpretiert den Vorschlag bereits als Wahlkampfmanöver.
Der Kanzleramtschef unternimmt hier vorgezogene Koalitionsverhandlungen mit den Grünen. Die Grünen wollen ja schon länger eine entgrenzte Schuldenpolitik machen.
Der Chef der Wirtschaftsweisen, der die Regierung berät, hält eine Abkehr von der Schuldenbremse gar nicht für notwendig.
Der Finanzminister hat sehr viele Reserven gebildet in Form von nicht genutzten Kreditermächtigungen. Es bestehen noch Rücklagen aus der Flüchtlingsreserve und Ähnliches. Also da gibt es schon sehr, sehr viel Spielraum in den kommenden Jahren.
Der Kanzleramtschef verweist auf den unklaren Pandemieverlauf. Grundsätzlich stehe er zur Schuldenbremse.
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die sogenannte 15-Kilometer-Regel für Corona-Hotspots im Freistaat vorerst gekippt. Das Gericht gab einem Eilantrag statt und setzte diese Einschränkung von touristischen Tagesausflügen bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache außer Vollzug. Der räumliche Geltungsbereich der Vorschrift sei für Betroffene nicht hinreichend erkennbar, so die Begründung.
Auf dem virtuellen Treffen des Weltwirtschaftsforums hat Bundeskanzlerin Merkel eine kritische Bilanz nach einem Jahr Corona-Pandemie gezogen. Die Krise habe Schwachstellen in Wirtschaft und Gesellschaft aufgezeigt, so Merkel. Zugleich forderte sie Solidarität mit ärmeren Ländern. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte ein sogenanntes Bio-Abwehrprogramm an, das eine schnellere Reaktion auf Pandemien ermöglichen soll.
In den Niederlanden sind Proteste gegen schärfere Corona-Maßnahmen erneut in Krawalle ausgeartet. In Rotterdam, Amsterdam und anderen Städten zogen gestern Abend Hunderte, meist junge Menschen, plündernd und randalierend durch die Straßen. Teilweise kam es zu stundenlangen gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Mehr als 150 Menschen wurden festgenommen. Es war bereits die dritte Krawallnacht in Folge, seitdem in den Niederlanden eine nächtliche Ausgangssperre gilt.
Maike Neufechliese steht vor den Trümmern ihres geplünderten Schreibwarengeschäfts. Das ist blanker Terror. Das kann einfach nicht sein. Das hier muss sofort aufhören. Bitte. Seit 3 Tagen kommen die Niederlande nicht zur Ruhe. Gewalt gegen Autos und Sozialeinrichtungen, geplünderte Geschäfte. Überwiegend junge Männer randalieren, vor allem wegen der landesweiten Ausgangssperren. Seit dem Wochenende dürfen die Bürger zwischen 21 und 4.30 Uhr morgens nur noch aus besonderen Gründen ihre Wohnung verlassen. Für die Gewalt hat der Justizminister kein Verständnis. Die Polizei geht mit null Toleranz dagegen vor. Es gab viele Festnahmen und eine Sache muss ganz klar sein. Diese Leute werden damit nicht davonkommen. Am Morgen Aufräumarbeiten. Auch viele Junge halfen mit. Laut niederländischer Polizei war an den Ausschreitungen eine Mischung aus Corona-Leugnern, Hooligans und Neonazis beteiligt. Rotterdams Bürgermeister wandte sich heute in den sozialen Medien direkt an sie. Na, fühlt es sich gut an, mit einer Tasche voller gestohlener Sachen neben dir aufzuwachen? Ist es das, was ein Rotterdamer macht? Bist du darauf stolz? Es ist eine Fassungslosigkeit, die viele Niederländer teilen. Und sie steigerte sich in den letzten Tagen, weil die Randalierer auch Einrichtungen für Kranke und Menschen mit Behinderung angegriffen hatten. Ein Krankenhaus anzugreifen zeugt davon, dass sie ihre eigene Wirklichkeit haben. Sie wollen aber nicht akzeptieren, dass die, die Corona ernst nehmen, nicht an ihre konstruierte Wirklichkeit glauben. Das zeigt, wie radikal sie sind. Und das Land muss sich, ungeachtet aller Warnungen, auf eine 4. Gewaltnacht einstellen.
Nach dem Bruch des bisherigen Regierungsbündnisses in Italien hat Ministerpräsident Conte wie erwartet seinen Rücktritt eingereicht. Staatspräsident Mattarella nahm den Rücktritt an und bat Conte, die Regierungsgeschäfte bis auf Weiteres fortzuführen. Mattarella könnte ihn demnächst mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen. Die bisherige Koalition war im Streit über den Umgang mit milliardenschweren EU-Hilfen zerbrochen. In Ostdeutschland steht ein weiterer Landesverband der AfD unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Wie zuvor bereits in Brandenburg und Thüringen wird die Partei nach übereinstimmenden Berichten jetzt auch in Sachsen-Anhalt als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Grund seien Angriffe auf die Menschenwürde, Ablehnung rechtsstaatlicher Prinzipien und Demokratiefeindlichkeit. Das parlamentarische Kontrollgremium des Landtages sei gestern informiert worden. Der AfD-Landesvorstand prüft rechtliche Schritte.
Es dürfte vor allem auch sein wachsender Einfluss in der AfD Sachsen-Anhalt gewesen sein, der den Verfassungsschutz auf den Plan gerufen hat. Ende November, Hans-Thomas Tiltschneider, kurz zuvor gewählt zum stellvertretenden Landesvorsitzenden. Er wettert auf dem Marktplatz in Naumburg gegen die Corona-Diktatur, wie er sagt. Dazu radikal rechte Thesen, die ganz große Weltverschwörung.
Die Altparteien dienen nicht euch. Sie repräsentieren nicht euren Willen. Sie dienen einer globalen Agenda. Und ihre Aufgabe besteht einzig und allein darin, diese Agenda gegen euch durchzusetzen.
Neben Tiltschneider gehören auch andere an der Parteispitze in Sachsen-Anhalt zum Führungspersonal des rechtsextremen Flügels in der AfD, etwa der Fraktionsvorsitzende Kirchner. Daher nun die Beobachtung durch den Landesverfassungsschutz, möglich sogar mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Offiziell will der Landesinnenminister das nicht bestätigen, nur so viel.
Wenn entsprechende Erkenntnisse da sind, dann hat man auch zu reagieren.
Außer in Sachsen-Anhalt beobachtet der Verfassungsschutz bereits die AfD-Landesverbände in Brandenburg und Thüringen. Dazu die AfD-Jugendorganisation und den Flügel, dessen selbstverkündete Auflösung der Verfassungsschutz anzweifelt. Nach übereinstimmenden Medienberichten hätte diese Woche sogar die Beobachtung der AfD auf Bundesebene offiziell verkündet werden sollen. Doch dazu kommt es vorerst nicht, denn die Partei wehrt sich juristisch dagegen, zunächst mit einem Eilantrag.
Dass man mit V-Leuten versucht, hier eine parlamentarische gewählte Partei, die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, Einfluss zu gewinnen, dass man hier V-Leute einsetzt. Also das erinnert ja an düstere Zeiten. Und das nehmen wir schon mit Besorgnis zur Kenntnis, aber eigentlich in eine schlechte Stunde der Demokratie.
Der Verfassungsschutz dagegen sorgt sich gerade wegen der AfD in immer mehr Bundesländern um die Demokratie. Was die Beobachtung der Bundespartei angeht, liegt der Ball beim Verwaltungsgericht in Köln. Die AfD hat mit ihrem Eilantrag dort Zeit gewonnen. Für sie im Superwahljahr wichtig. Abgewendet hat sie die Beobachtung damit aber nicht.
Russland und die USA haben sich offenbar darauf geeinigt, den atomaren Abrüstungsvertrag New START fortzusetzen. Der Kreml teilte am Abend mit, beide Länder hätten entsprechende Dokumente ausgetauscht. Zuvor hatten beide Seiten ihre Bereitschaft erklärt, den Anfang Februar auslaufenden Vertrag um 5 Jahre zu verlängern. Vor dem morgigen Holocaust-Gedenktag haben Verbände und Unternehmen die gemeinsame Aufgabe zur Erinnerung und zum Einsatz gegen Antisemitismus bekräftigt. In einer Erklärung mit dem Freundeskreis Yad Vashem bekannten sich Deutsche Bahn, Deutsche Bank, die Autokonzerne VW und Daimler sowie der Fußballclub Borussia Dortmund zu ihrer historischen Verantwortung. Mit großer Sorge sehe man die Zunahme von Rechtsextremismus sowie Hass auf Juden, heißt es darin. Morgen jährt sich die Befreiung des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau zum 76. Mal.
Kranzniederlegung an Gleis 17 des Bahnhofs Berlin-Grunewald. Von hier aus wurden während des Nationalsozialismus etwa 50.000 Juden deportiert. Einige große deutsche Unternehmen stellen sich, wie sie sagen, ihrer historischen Verantwortung und gegen Antisemitismus. Ein Unternehmen, die Deutsche Bahn. Sie wolle ihren Beitrag für eine friedliche Gesellschaft leisten, so der Vorstandsvorsitzende.
Die Reichsbahn war Teil der Mordmaschinerie in Nazi-Deutschland. Und deshalb ist es für uns wichtig, auch in dieser Zeit daran zu erinnern und auch die Stimme zu erheben und uns entschlossen für eine Gesellschaft ohne Hass und ohne Extremismus und vor allen Dingen gegen Antisemitismus und Rassismus auszusprechen.
Neben der Bahn haben auch die Deutsche Bank, Daimler, Volkswagen und der Fußballverein Borussia Dortmund eine Erklärung gegen Antisemitismus und Rassismus unterzeichnet. Anlässlich des Holocaust-Gedenktags warnt der Präsident des Zentralrats der Juden vor den Folgen von Hass und Ausgrenzung.
Antisemitismus ist keine Meinung. Antisemitismus ist ein Verbrechen. Es führte dazu, dass am Ende unschuldige Menschen millionenfach ermordet wurden. Daran erinnern wir heute am Gleis 17. Wir erinnern heute an die ausgelöschten Leben die zerstörten Träume von Menschen.
Die Unternehmen, die die Erklärung verfasst haben, hoffen, dass andere Firmen und Organisationen sich anschließen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 27. Januar.
Atlantische Tiefdruckgebiete sorgen mit feuchtmilder Luft für einsetzendes Tauwetter und teilweise kräftigen Regen. Heute Nacht schneit es im Südosten gebietsweise, sonst ist es meist trocken, bevor von Westen wieder neuer Schnee heranzieht. Morgen breiten sich die Niederschläge aus, im Westen fällt dann überwiegend Regen, Richtung Osten meist Schnee, aber auch die Sonne kann sich dort gelegentlich zeigen. Im Nordwesten sowie am Rhein heute Nacht frostfrei, sonst überall Minusgrade. Die gibt's morgen im östlichen und südlichen Bergland, am Niederrhein dagegen bis 7 Grad. Am Donnerstag im Südwesten sehr windig, dazu starkes Tauwetter und teilweise kräftiger Regen mit Hochwassergefahr. Richtung Osten fällt noch Schnee, im Norden recht freundlich. Ähnliches Wetter erwartet uns auch in den folgenden Tagen.
Um 22.20 Uhr melden wir uns mit diesen Tagesthemen. Ein Jahr Corona-Pandemie. Auf welche Einschränkungen müssen wir uns noch einstellen? Fragen von Karen Mioska an den Virologen Christian Drosten. Und unter Beobachtung, warum der Verfassungsschutz die AfD in Sachsen-Anhalt ins Visier nimmt. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.